Liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horeb, ich begrüße Sie jetzt zum zweiten Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien, die sich darum handeln, dass Paulus der Gemeinde in Rom sagt: Ich bin gekommen und möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. Oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Geistliche Gaben, die uns vermittelt werden sollen, damit wir gestärkt werden auf unserem Weg durch diese Welt, auf unserem Weg des Glaubens. Heute Nachmittag möchte ich mit Ihnen auf eine besondere Weise der Gnadengabe schauen, die uns vermittelt wird, nämlich die Gabe des Wortes. Es geht nicht um Wortakrobatik. Es geht nicht darum, sauber und gezielt formulieren zu können, sondern es geht darum, dass Gott selbst Wort ist und in Jesus Christus Fleisch wird und dass dieses Wort, Jesus, sich zu uns ausspricht, uns Auskunft gibt über das Wesen und die Größe Gottes. Alles, was wir wissen müssen und wissen können über Gott, erfahren wir durch Jesus. Und das geht weiter, ein Verwandlungsprozess in uns hinein, dass auch wir das geistliche Wort, das Jesus ist, in diese Welt hinaustragen. Wort ist nur insofern Wort, als es ausgesprochen wird, als es an die Ohren und die Herzen anderer Menschen gelangt. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums lesen wir: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts von dem, was geworden ist. Also das Wort Gottes, das Gott selber ist. Heute Morgen ging es in dem Vortrag darum, festzustellen, dass Gott Geist ist, immateriell, transzendent, Geist ohne Materie, aber Geist, der sich manifestieren kann, Geist, der sich materialisieren kann, Geist, der Gestalt annehmen kann, Geist, der menschliches Fleisch annehmen kann. Und jetzt geht es eben um das Wort, das am Anfang bei Gott war und Gott selber ist. Geist und Wort hängen ganz eng zusammen, denn Wort ist ausgesprochener Gedanke. Jetzt müssen wir uns natürlich vorstellen, die Sprachen, die wir hier auf dieser Erde zur Verfügung haben, sind ja bedingt, sind ja gebunden an Konditionen. Wir formulieren Sprache mit Kauwerkzeugen, mit Lippen, Zähnen, Zunge, Gaumen, Rachen. Wir haben Stimmbänder im Kehlkopf und der Atem muss diese Stimmbänder in Schwingung versetzen. Dann braucht es eben diese Lufthülle auf dieser Erde, damit die Schallwellen weitergeleitet werden. Es braucht im Gegenüber ein Trommelfell und den ganzen Hörapparat, damit das Wort, auch das Gehör und das Gehirn, den Geist eines anderen Menschen erreichen kann. Jede Sprache dieser Erde steht unter derselben Kondition. Die Sprache Gottes aber braucht ja das alles nicht. Weil Gott reiner Geist ist, Gott braucht keine Steinkugel Erde, er braucht keine Lufthülle, um Schallwellen zu produzieren, er braucht keine Stimmbänder, er braucht keine Kauwerkzeuge, mit denen man gleichzeitig Sprache formuliert. Denn wofür soll Gott Kauwerkzeuge haben, wenn er reiner Geist ist? Geist und Wort hängen aber logisch ganz eng zusammen. Mit der Sprache haben wir als Menschen die Möglichkeit, uns zu abstrahieren, also abzusetzen von der Realität, in der wir stehen. Wir können uns distanzieren und aus einem distanzierten Blickwinkel heraus unsere Situation, die Welt und alles betrachten. Mit unserer Sprache können wir alles ausdrücken und es genügt, Worte zu gebrauchen, um die Vorstellungen in einem anderen Menschen wachzurufen. Dabei können wir nicht denken. Wenn ich Ihnen sage, denken Sie jetzt bitte nicht an eine Kuh auf einer Alm hier in Balderschwang, dann wird natürlich jeder an diese Kuh auf der Alm in Balderschwang denken. Und je mehr Sie sich bemühen, nicht an diese Kuh auf der Alm zu denken, umso deutlicher taucht sie auf. Also Negativformulierungen funktionieren nicht. Wenn das Wort von der Kuh auf der Alm einmal da ist, dann ist es da. Und ich habe nur die Möglichkeit, diese Kuh loszulassen, wenn ich meine Blickrichtung ändere, wenn ich anderes in den Blick nehme oder in Betracht ziehe. Das gilt natürlich auch als Grundgesetz bei der Erziehung. Negativbotschaften kommen bei Kindern immer als positive Botschaften an. Wenn eine Mutter zum Beispiel dem Kind sagt, nun sei doch nicht verrückt und mach das und das, sei doch lieber schlau und mach das und das. Sei nicht verrückt, kommt bei dem Kind an, die Mama denkt, ich bin verrückt. Also keine Negativbotschaften, weil Negativbotschaften immer auch positiv ankommen. Zurück zu diesem Gedanken, dass Gott Geist ist und dass Gott Wort ist. Ja, also was für eine Sprache spricht denn Gott, wenn sie nicht mit Kauwerkzeugen und Lufthülle auf der Erde und Stimmbändern im Kehlkopf produziert werden? Die Physiker sprechen bezüglich der Entstehung des Weltalls vom sogenannten Urknall und wollen damit beantworten, dass das der Anfang aller Existenz ist. Wobei menschlicher Geist natürlich sofort auch wieder fragt, und was war davor? Menschlicher Geist gibt sich angesichts dieser Geheimnisse der Schöpfung nicht zufrieden mit den Antworten der Physiker, die ja nur aus unserem begrenzten Denken heraus hier auf der Erde angestellt werden können. Die Bibel erzählt nicht vom Urknall, sondern vom Urwort Gottes. Gott, der reine Geist, spricht sich ins Dunkle nichts hinein aus. Es werde. Ich will, dass das und das geschehe, und es geschieht. Daran zeigt sich der Wille Gottes, ausgedrückter Geist, in Sprache ausgedrückter Befehl, manifestiert sich, es entsteht Materie, es entsteht in dieser Materie auch eine Schöpfung, es entsteht die Krone der Schöpfung, der Mensch. Und innerhalb dieser Krone der Schöpfung nochmal der Mensch schlechthin, Ecce Homo, sagt Pilatus und zeigt auf Jesus. Jesus also als der von Gott gedachte ideale Mensch. Gott manifestiert sich, Gott inkarniert, er wird Fleisch in dieser Gestalt von Jesus Christus. Dabei betont Jesus immer zu seinen Lebzeiten die Einheit mit dem Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Und Jesus betet um diese Einheit im 17. Kapitel bei Johannes im Abendmahlsaal, um diese Einheit all derer, die an ihn glauben. Und er nimmt diese Einheit zwischen dem Vater und sich selbst als Modell und als Beispiel für die Einheit, die die Christen untereinander haben sollen und dann mit Jesus und somit im Vater. Und das ist ein Geschehen im Heiligen Geist. Diese Einheit ist nicht menschenmöglich, sie ist nicht machbar von Menschen. Sonst würde Jesus den Auftrag an die Menschen geben, aber er tut es nicht, sondern er bittet den Vater um diese Einheit. Er bittet den Vater um das, was der Vater ohnehin tun will. Indem Jesus dieses Anliegen zum Vater trägt im Gebet, öffnet er gleichsam den Kanal, damit das geschehen kann, worum er betet. Wenn Jesus bittet, betet er so, wie es seinen Aposteln aufträgt, so, als habe er es schon erhalten. Jesus betet also und vermittelt somit die Einheit all derer, die an ihn glauben und durch ihn an den Vater. Dieses Wort Gottes, das in Jesus Fleisch geworden ist, ist also im Grunde das konzentrierte Schöpfungswort Gottes. In ihm ist Schöpfung Neuschöpfung, so wie sie von Gott her gedacht ist. Im Leben Jesu Christi finden wir also all die Konditionen, die wir brauchen, um dem idealen Schöpfungsgedanken Gottes zu entsprechen, neugeboren in Christus, ganz auf den Vater ausgerichtet, ganz seinem Willen gehorsam, Demütig neigt sich unser Geist vor dem Geist und dem Willen Gottes und findet so zur Höhe und zur Fülle dessen, was Schöpfung überhaupt hervorbringen kann. Menschlicher Geist, Wissenschaftsgeist, theoretischer Geist, der sich absetzt von Gott, ist in der Gefahr, in die Irre zu laufen und der eigenen Verführbarkeit und dem Machbarkeitswahn eines Menschen ohne Gott zu erliegen. Und dann sieht die Erde so aus, wie sie aussieht. Vieles ist machbar, aber das Machbare ist dabei, die Erde zu zerstören und Menschen zu überfordern. Gott will keine Überforderung des Menschen, er will nicht die Zerstörung der Welt, sondern er hat einen Plan und diesen Plan wird er durchführen. Es wird Vollendung sein. Es wird Vollendung in ihm sein. Und er will, dass diese Wirklichkeit durch Jesus in die Herzen der Menschen gelangt. Dieses Schöpferwort Gottes nimmt also fleischliche Gestalt an in Jesus Christus. Und dieser Christus, er geht sich über diese Welt und spricht zu den Menschen. Dieser Wille Gottes spricht sich in Jesus aus. Zum Beispiel spricht dieses Wort Gottes, Jesus, betet für die, die euch verfolgen, segnet die, die euch verfluchen. Nicht als Überforderung, sondern als Hinweis, dass Segen immer die stärkere Kraft ist und über den Fluch siegen wird. Und Segen heißt auf Lateinisch benedicere, gut sprechen. Also sprich das Positive aus. Vermeide so weit wie möglich Negativbotschaften, weil die immer auch missverständlich sind. Sag nicht, sei kein Dummkopf, sondern sag lieber, sei doch klug und ich glaube daran, dass du so klug bist. Ermutigen, Worte, die ermutigen und die aufbauen. Fleisch gewordenes Wort Gottes, das in Jesus hörbar und sichtbar und erfahrbar geworden ist. Und dieses Wort ist festgehalten in der Heiligen Schrift, in der Bibel, besonders für uns als Christen eben im Neuen Testament. Und dieses Neue Testament muss uns bekannt sein. Wir müssen es lesen. Deswegen möchte ich Sie an dieser Stelle alle einladen und ermutigen, in Bibelgesprächskreise zu gehen und in den Gebetskreisen, die Sie haben oder noch gründen werden, die Bibel, das Wort Gottes, wirklich zu lesen, sich darüber auszutauschen, möglichst nach dem Modell des Bibelteilens, diese 7 Schritte, die Sie überall auch im Internet nachlesen können. Das Wort Gottes muss uns bekannt sein. Wir müssen es durchdringen, wir müssen es durchkauen sozusagen, damit es sich uns verinnerlicht, damit es ein Teil von uns selber wird. Und Sie werden spüren, im Lesen und im Sprechen über das Wort des Evangeliums gehen Ihnen nach 1000-mal gehörter Botschaft immer noch wieder neue Aspekte auf. Sie werden spüren, wie lebendig dieses Wort Gottes ist, das uns in der Heiligen Schrift entgegenkommt. Es entwickelt eine ganz eigene Dynamik in unserem Herzen. Das sagte auch Papst Benedikt XVI. Einmal. Man muss nicht Theologie studiert haben, um das Wort Gottes, das Evangelium zu lesen. Nehmen Sie es zur Hand und lesen Sie es mit der eigenen Intuition und teilen Sie sich darüber mit, sprechen sich darüber aus. Machen Sie Ihre Erfahrungen mit dem Wort und leben Sie es und teilen Sie es wiederum anderen mit. Und so wächst Glaube auch durch die eigenen Erfahrungen, die wir damit machen und die Erfahrungen, die andere uns wiederum mitteilen als Ermutigung. Dieses Wort Gottes will also verkündet werden. In Gebetskreisen, in kleinen Gruppen, wo wir uns über die Heilige Schrift austauschen, wächst auch ein gewisser Mut und eine gewisse Gewohnheit, in der wir dann auch über Glauben, Glaubenserfahrungen und das Wort Gottes sprechen können, uns austauschen können. Die Angst, sich zu blamieren oder nicht genug zu wissen, wird geringer. Im Tun werden Sie merken, dass Sie erstarken, dass Sie auch eine Kraft bekommen. Das hat was zu tun mit diesen Gnadengaben, von denen Paulus spricht. Im Umgang mit dem Göttlichen werden wir auch die göttliche Gnade empfangen. Im Umgang mit Gottes Wort werden wir auch die Gnade empfangen, das Wort in uns umzusetzen und zu verkörpern und es dann schließlich auch zum Ausdruck zu bringen. Sprache, das ist für uns Menschen ebenfalls die Möglichkeit, Gedanken und Idee umzusetzen, akustisch hörbar und erfahrbar zu machen, sodass andere es aufnehmen können. Die Ursprache Gottes, das Urwort Gottes, das wir in menschlicher Sprache gar nicht ausdrücken können, hat aber seine Entsprechung in dieser Sprache Gottes, die ja Ausdruck seines Geistes und seines Willens ist. Dieses Wort muss ins Wort. Und es so ins Wort zu bringen, dass es andere ins Herz trifft, das hat mit Gnadengabe zu tun. Wenn du anfängst, deine Erfahrungen zu erzählen, Zeugnis zu geben über das, was du mit Jesus erlebt hast, das Wort Gottes zu lesen, es auszusprechen und deine neuen Erfahrungen damit auch auszutauschen und mitzuteilen, das wird dich in eine freudige Situation versetzen. Du wirst merken, dass dieser Wachstumsprozess im Glauben auch Freude macht. Ich habe diese Verwandlung auf ganz eigene Weise erleben dürfen. Als ich mich entschieden hatte, Priester zu werden, war einer der Hauptgründe, es nicht zu tun, der, dass ich viel zu schüchtern war, dass ich mich nicht getraut habe, vor Menschen zu sprechen. Als ich Abiturient war, bin ich Lektor geworden in der Gemeinde und bin eine halbe Stunde vor der Messe in der Sakristei gewesen, um die Lesung immer wieder und wieder und wieder zu lesen. Ich war ja kein Legastheniker, aber ich wollte einfach eine Vertrautheit haben damit und ich wollte sicher sein. Diese Sicherheit kam aber nicht, weil ich einfach eine Angst hatte, vor Menschen hinzutreten. Gedacht habe ich, wenn du jetzt Theologie studierst und irgendwann Priester wirst, dann musst du nicht nur irgendeine Lesung vortragen, die du ja nicht mal verantworten musst, sondern du wirst ja auch das Wort Gottes umsetzen müssen. Du wirst es mit eigenen Worten ausdrücken müssen. Unvorstellbar. Diesen Gedanken habe ich weit, weit von mir geschoben und habe einfach nur gebetet, Jesus, wenn du mich haben willst als Priester, dann musst du noch eine Menge an mir tun. Und dabei habe ich es belassen. Dann fing die Priesterausbildung an. Wir wurden durchs Borromeum, also durch dieses Konvikt für die Theologen, geführt. Und dann sagte der Direktor des Hauses, und hier ist unser Spiegelzimmer. Da waren also allerhand Tonbänder und Kameras und Spiegel, vor denen man dann auch stehen sollte, um selber zu sehen, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich spreche. Gedacht habe ich nur, um Gottes Willen, diese Folterkammer werde ich hoffentlich nie betreten müssen. Und immer wieder dieser Gedanke, lieber Gott, wenn du mich haben willst, musst du noch eine Menge an mir tun. Als dann das Studium um war und die Diakonenweihe kam, da war im Grunde nichts gerettet, es war nichts besser geworden. Meine erste Predigt, die ich halten musste, die Probepredigt, ich habe gedacht, ich werde wie Rumpelstilzchen im Boden versinken, der Boden öffnet sich. Tut er aber nicht, man muss da durch. Und so bin ich also auch da durchgegangen und habe dann schließlich die Priesterweihe bekommen. Und mein Weihespruch lautete Jeremia 1,7, Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin viel zu jung. Und Gott antwortet ihm, was immer ich dich heißen werde, das wirst du reden. Und wohin immer ich dich senden werde, dahin wirst du gehen. Ich muss wirklich sagen, in diesem Wort aus Jeremia war mehr der Wunsch der Vater des Gedanken. Die Wirklichkeit sah völlig anders aus. Gedacht habe ich, lieber Gott, du machst den Bock zum Gärtner. Hat er ja vielleicht auch gemacht. Jedenfalls war meine Erfahrung die, dass ich in den ersten Jahren des Diakonats und auch des Priesterseins meine Predigten durchlitten habe. Ich habe sie durchheult, durchwacht und ich habe einfach nur gezittert und habe immer gedacht, das genügt den Ansprüchen der Leute nicht, das ist einfach nur Mist. Ich habe wirklich den Gedanken gehabt, ich kann überhaupt nicht predigen. Bis ich dann durch verschiedene Erfahrungen auch nach Indien gekommen bin, wo ich mit 10 Personen eine Zeit verbracht habe, auf Einladung von Vincentina Patres, zu denen auch dieses riesige Evangelisationszentrum in Pottamuringur gehört, wo in der Woche teilweise bis zu 30.000 Menschen sind, um ihren Glauben zu vertiefen und das Woche für Woche. Das geht sogar in der Weihnachtswoche und das geht in der Karwoche und Ostern das ganze Jahr. Ein weiteres Mal in den 2000er Jahren, als ich dort gewesen bin und meine Freunde dort wieder besucht habe, da sind wir zu dritt an einem Sonntagabend dahergelaufen. Die eine Gruppe ging, weil der Kurs zu Ende war, die nächsten kamen, um für den Montag wieder einzuchecken. Es war ein richtiger Betrieb auf dem Innenhof dieser Anlage und diese Patres blieben da stehen und sagten, jetzt guck dir das an, wir laufen herum mitten in einem Wunder. Dass die Leute also über so viele Jahre, seit den 70er Jahren, immer noch kommen. Jede Woche, Tausende von Menschen, jede Woche. Mittlerweile gibt es 50 solcher Zentren in ganz Kerala und die Zahl ist ständig steigend. Und auch dort kommen die Menschen. die in ihrem Glaubenshunger einfach suchen. 1997 habe ich meine erste Begegnung gehabt in diesem Zentrum und mir wurde dort gesagt in einer prophetischen Weisung, dass ich auch das Wort Gottes verkünden würde. Da habe ich gedacht, zu schön, um wahr zu sein. Gedacht habe ich, predigen, das ist nicht meins. Um es kurz zu machen, um es abzuschließen, ich habe den leitenden Pfarrer dieses Zentrums irgendwann in Kevela wieder getroffen. Und in diesem Kurs waren über 400 Teilnehmer. Und ich habe da gesessen und der Pater sagte dann auf einmal wiederum in einer prophetischen Weise, hier sind etliche Leute, die an dem Kurs teilnehmen, die dazu berufen sind, das Wort Gottes zu verkündigen. Einige hier auf lokaler Ebene und einige bis an die Enden der Erde. Das Wort hat mich dermaßen getroffen, dass ich mich vor Tränen nicht halten konnte. Ich habe mir einfach nur das Taschentuch ins Gesicht gehalten, bin zur Toilette gegangen, weil ich dachte, ich muss mich vor den Leuten schämen. Es schoss aus mir heraus. Am Ende dieses Kurses, ich habe es dann auf sich beruhen lassen, am Ende dieses Kurses habe ich diesen Pater dann eingeladen zu mir persönlich. Er kam dann mit einem weiteren Pater in mein Gebetszimmer. Und da haben wir dann miteinander gebetet. Ich habe ihn nochmal um ein Wort gebeten, ob er irgendwas im Gebet für mich kriegt. Und dann sagte er, ich sehe dich Englisch predigen. Meine Reaktion war, ich Englisch predigen. Ich bin froh, wenn ich eine deutsche Predigt hinkriege. Der zweite Pater lachte sich da eins ins Fäustchen und sagte, das ist doch dem lieben Gott egal, was du jetzt denkst. Er sagte, wenn du deinen Teil tun willst, dann geh zum Fernseher rüber. Ich hatte keinen eigenen Fernseher, dann geh doch zum Fernseher rüber ins Pfarrheim und schau dir CNN News an, die Nachrichten aus Amerika. Dann lernst du ein gutes Englisch mit guter Grammatik. Ja, und da habe ich gedacht, das kannst du ja machen. Bin am nächsten Tag also rübergegangen, habe dieses CNN gesucht, zapp da durch die ganzen Programme und finde CNN nicht. Stattdessen fand ich einen Gott-Channel, GOD, also einen amerikanischen Verkündigungssender, nein, englischer ist es, aber da kommen überwiegend amerikanische Prediger zu Wort. Die ersten Predigten habe ich nur anfanghaft verstanden und habe nur gedacht, naja, wenn schon Englisch lernen, dann besser mit englischen Predigten als mit englischen Nachrichten. Also bin ich bei diesem Gott-Channel geblieben. Und dann kam noch eine Besonderheit. Bei meinem ersten Besuch 1997 in Moringur habe ich ein Buch gefunden von einem amerikanischen freikirchlichen Prediger, der dort in diesem katholischen Zentrum in Indien eingeladen war. Benny Hinn heißt er. Und Benny Hinn hatte dort gepredigt und ich habe also die katholischen Batres gefragt, ist euch das kein Hindernis, dass ein Freikirchlicher kommt? Da sagten die, wenn einer voll im Heiligen Geist ist und wenn einer Christus liebt, dann ist das unser Bruder. Also haben wir den eingeladen und außerdem sagte Pater Matthew Neukomp Parambil, ich bin auch schon in Amerika bei ihm gewesen, wir haben dort auch schon zusammen auf der Bühne gestanden vor Tausenden von Leuten. Also gut, dann habe ich mir dieses Buch also besorgt in Englisch, habe es gelesen und besonders die Berufungsgeschichte von Benny Hinn hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich habe also dieses Buch dann übersetzt, weil ich auch dachte, das ist so wertvoll, ich möchte das in Deutsch haben. Ich wusste gar nicht, dass es das in Deutsch gibt, war mir auch egal. Ich hatte angefangen, es zu übersetzen. Und in dem Moment, wo ich dabei war, seine Berufungsgeschichte zu übersetzen, da wird im Gott-Channel am selben Tag genau das gezeigt, was ich gerade übersetzt hatte. Und am nächsten Tag der zweite Teil seiner Berufungsgeschichte, 1:1. Also, ich übersetze da genau die Passage, wo er über seine Heilung vom Stottern beschreibt und wo er dann den Beginn seiner Mission, das Wort Gottes im großen Sinne zu verkünden, berichtet. Und wie er da zu Hause saß mit seiner Hausbibel, wo er Zeile für Zeile mehrfach unterschiedlich unterstrichen hatte. So oft hat er die Bibel durchgelesen in der Zeit seiner Einsamkeit, wo er gestottert hatte und so weiter. Mich hatte das so beeindruckt. Einer, der überhaupt nicht reden konnte, der dann auf einmal vor Tausenden von Menschen spricht, weil irgendwie habe ich mich da ja drin wiedergefunden. Ich habe nicht gestottert, aber diese innere Blockade, die war ja fürchterlich. Jedenfalls übersetze ich das und finde am gleichen Tag diesen Benny Hinn in diesem Gott-Channel, wie er da steht und die Kamera hält groß auf diese Bibel, wo dann all diese Zeilen unterstrichen sind. Und gerade vorher hatte ich das übersetzt. Da dachte ich natürlich, das kann alles kein Zufall sein. Ich habe diesen Benny Hinn dann persönlich nie kennengelernt. Das war auch, glaube ich, nicht das, worauf es hinauslief, sondern Ich habe gelernt, an die Wunderkraft Gottes zu glauben. Ich habe gelernt zu glauben, dass Gott alles vermag. Ich habe nicht gedacht, dass der Pater Matthew Nicomparambil, als er gesagt hat, ich sehe dich Englisch predigen, darum gesponnen hat. Ich habe nicht gedacht, das ist jetzt ein besonderer Guru, also will ich dem glauben. Aber ich habe gespürt, in diesem Satz steckte etwas, was ja auch mit meinem inneren Drängen zu tun hatte. Dieses Drängen, das Wort Gottes zu verkünden und wenn es sein muss, bis an die Enden der Erde, bis an die Enden meiner Kraft. Die Sehnsucht war ja da, nur die Wirklichkeit sah so anders aus. Und dann kam irgendein Durchbruch. Als ich mit Schwester Margherita Vallapila zum ersten Mal in Exerzitien fuhr, das fing so an, dass sie am Sonntagabend anrief, ich sollte am Donnerstag mitkommen nach Ungarn und da hätte ich dann Exerzitien mithalten sollen, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet war. Ich wusste den Ort nicht, wo es hinging, ich wusste nicht, welche Leute kommen, wie viele Leute kommen, wie die Erwartungen sind, was ich predigen sollte. Ich war nur fasziniert von dem Gedanken, das ist deine Chance, also ran. Ticket gekauft, losgeflogen am Donnerstag und als ich im Flieger saß, da brach es so richtig über mir zusammen, weil ich dachte, worauf lässt du dich hier eigentlich ein? Du bist einfach nur der Faszination erlegen und ich habe Gott gebeten, mir zu verzeihen, dass ich so einen Unfug mache, völlig unbereitet, unvorbereitet in ein fremdes Land zu gehen und das Wort Gottes zu verkünden und das mit meiner Predigtschwäche. Könnt ihr euch vorstellen, wie es mir da zumute war? Ich habe gesagt, lieber Gott, du musst mir das alles verzeihen, ich mach dir hier alles kaputt, du kannst mich zum Affen machen, du kannst mich vor die Wand laufen lassen, aber wenn das hier Sinn hat, dann nur für dich, nur für dich, nur für dich. Und ich kann Ihnen sagen, das war für mich der Durchbruch. Da bei diesen Exerzitien in Ungarn habe ich plötzlich gemerkt, wie es aus mir heraus sprudelte, wie ich über mich hinausgewachsen bin und es war auf einmal, als wenn ich neben mir stünde und schaue dem lieben Gott bei der Arbeit zu. In Einzelgesprächen, lauter Punktlandungen und beim Predigen, habe ich da wirklich nur gestanden und über mich selber gestaunt. Und auf einmal war eine richtige Schallmauer durchbrochen. Es war durchbrochen. Und dann kamen bald schon Exerzitien in Dänemark dahinterher. Ich hatte ja immer noch die Vision im Ohr von Matthew Nicomparambil, der da gesagt hat, ich sehe dich Englisch predigen. Und ich hatte eine Übersetzerin, eine Deutschlehrerin, die dann sagte, oh, Pastor Meyer, sprechen Sie doch in Englisch, ich übersetze so schlecht und das dauert alles viel zu lange, ich mache Ihnen die ganze Predigt kaputt. Da habe ich gesagt, nein, nein, das geht nicht, nein, nein, Sie machen das schon ganz gut. Und im selben Moment habe ich gedacht, komm, das ist der nächste Sprung ins Wasser. Dann habe ich ihr gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein, eine Predigt können wir so machen. Ich spreche also Englisch, sodass der Pfarrer mich dann fließend ins Dänische übersetzen konnte. Und sie war dann aus dem Schneider und sie sagte, und ich bete dann, dass es alles gelingt. Die Predigt ist also gelaufen. Und ich habe nach keinem einzigen Wort suchen müssen. Und Schwester Margherita saß da nur und lachte. Ich habe sie hinterher gefragt, war das so lächerlich, was ich erzählt habe? Nee, sagt sie überhaupt nicht. Aber sie haben mit Händen und Füßen geredet. Der ganze Körper hat mitgepredigt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich mich auf den nächsten Vortrag ein. Also ein einstündiger Vortrag. Die Predigt hatte ja nur eine Viertelstunde gedauert. Dann kam der einstündige Vortrag. Wieder dieselbe Erfahrung. Kein Wort musste ich suchen. Und dann am Ende dieses Vortrags habe ich den Leuten erzählt, warum ich überhaupt da Englisch predige, warum ich den Mut habe. Eigentlich war ich bis dahin kaum in der Lage, eine deutsche Predigt vernünftig hinzukriegen. Jetzt stehe ich hier in Dänemark und spreche Englisch eine ganze Stunde lang, ohne Vokabel zu suchen. Da kommt hinterher ein Engländer auf mich zu und sagt, also Pastor Meyer, ich bin Engländer, ich wohne hier mit meiner Frau in Dänemark. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben nicht nur, ich habe die Botschaft verstanden, sagt er, und ich habe auch begriffen, dass Gott sein Werk tut, aber ich will Ihnen nur sagen, Sie haben nicht nur irgendein Englisch gesprochen, Sie haben ein wunderbares Englisch gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, ja, komm, ist schon gut, kein Süßholz, also keine unnötigen Lobhudeleien. Da sagt er, Moment, ich bin Engländer und ich muss es ja beurteilen können. Ich wollte Ihnen sagen, es war ein ganz sauberes Englisch, ohne eine Nachfrage nach irgendeiner Vokabel. Da musste ich es ja glauben. Dann kam mir allerdings ein Wort für ihn, da habe ich gesagt, aber mit Ihnen ist hier noch ganz was anderes passiert. Und er erzählte mir dann ein bisschen von seiner Geschichte, was ich dann auch wieder ganz ergänzte. Und so habe ich also gemerkt, dass die Gabe des Sprechens wirklich eine Gnadengabe Gottes ist. Wenn Jesus seinen Apostel fragt, ob sie für ihn gehen wollen, dann fragt er sie nicht, ob sie eine Predigtausbildung gemacht haben, ob sie irgendeine Ausbildung gemacht haben, sondern er fragt sie, liebst du mich? Und dann schickt er sie los. Und über den Rest mach dir keine Gedanken. Der Rest, dafür sorge ich. Das ist das, was Jesus seinem Petrus sagt nach der Auferstehung. Dreimal fragt er ihn nach der Liebe und nicht, hast du jetzt auch einen Lateinkurs mitgemacht oder hast du Managementkurse mitgemacht, weil du große Gemeinden leiten musst. Dafür sorge ich. Du gib mir dein Ja. Versprich mir deine Liebe und mehr will ich von dir nicht, weil Gott ist Liebe, so heißt es im ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe und Gott ist Licht im selben ersten Johannesbrief und keine Finsternis ist in ihm. Wenn das Wesen Gottes Liebe ist, dann muss das, was seine Jünger verkörpern, ebenfalls dieser Liebe entsprechen. Und die Worte, die diese Jünger benutzen, müssen dieser Liebe entsprechen. Mein Spiritual damals im Priesterseminar, dem ich auch vorgejammert habe, dass ich eigentlich gar nicht Priester werden könnte, weil ich überhaupt nicht reden kann, der sagte nur, wenn du eine Botschaft hast, dann wird diese Botschaft auch aus dir herauskommen. Machen sich keine Gedanken darüber, sie werden irgendwann die Gabe haben. Daran habe ich geglaubt, damit bin ich viele Jahre durch die Welt gelaufen und eines Tages kam der Durchbruch. Wir müssen also wirklich dem Wort Gottes glauben. Und wenn wir beten, dass er uns aus einer Sprachlosigkeit oder aus einer Sprachbarriere oder einer Schüchternheit herausholt, dann müssen wir einfach daran glauben, dass er das tun wird, weil er dich doch beim Namen ruft. Dann wird er nicht auf Dauer zuschauen, wie du da rumhampelst und nicht zurechtkommst. Aber mich hat er relativ lange rumhampeln lassen, weil er wahrscheinlich auch meine Echtheit prüfen wollte. Und ich spüre nichts tiefer in meinem Herzen, als wirklich sein Wort bis an die Grenzen der Erde zu verkündigen. Jetzt in Balderschwang, im nächsten Jahr ist eine Einladung nach Uganda da und eine in die USA, eine nach Belgien. Hoffentlich hört mein Bischof das nicht, das ist, darf er ruhig hören. Auf jeden Fall bis an die Enden der Erde. Und wo ist denn das Ende der Erde? Auf einer Kugel gibt's keinen Anfang und kein Ende. Also da, wo ich gerade stehe, ist Ende. Und da, wo ich stehe, muss ich bis an die Grenzen meiner Kraft und meiner Möglichkeiten gehen und einfach der Liebe Gottes vertrauen. Herr, ich springe. Ich mache den mutigen Sprung des Vertrauens und vertraue dir, dass du mich auffängst. Und wenn nicht, dann wird auch das deiner Ehre dienen. Mir wird es trotzdem nicht schaden. So wie Albert Frank zum Beispiel einmal erzählte, ein Pfarrer in Luxemburg, der erzählte die Geschichte seiner Berufung so, dass er eine Familiengemeinschaft gegründet hat in Luxemburg. Viele Menschen kommen dorthin und nehmen an Heilungsgottesdiensten teil. Sie haben eine Gemeinschaft gegründet, die besonders auch Prostituierte aufnehmen, die aus dem Rotlichtmilieu heraus wollen und Drogensüchtige. Und eines Tages ist ein Reporter aus Luxemburg gekommen, von einer großen Zeitung. Ganz freundschaftlich kam er an, hat sich alles erklären lassen, alles zeigen lassen. Dann hieß es, wir wollen einen großen Bericht darüber schreiben. Am nächsten Tag kam dieser Bericht in der Zeitung mit einer dicken Überschrift, Pfarrer heilt Drogensüchtige mit Baguette und Camembert. Und er hat nur gedacht, du lieber Gott, jetzt ist das ganze Werk im Eimer. Er hat gedacht, am nächsten Tag wird der Bischof anrufen und sagen, hör mal zu, mein lieber Freund, meinst du, dass das so geht? Und er sagte, das Gegenteil war der Fall. Durch diesen Artikel sind noch mehr Alkohol- und Drogensüchtige gekommen, weil sie gedacht haben, wenn das so einfach ist, dann wollen wir das doch mal versuchen und mal schauen, was der da macht. Und daraus ist ein Riesenwerk entstanden. Also auch wenn es im Augenblick so aussieht, als wenn du zum Affen gemacht wirst, als wenn du lächerlich gemacht wirst, halt diese Peinlichkeit aus und vertraue Gott, er macht was Größeres daraus. Bleib du einfach dabei und bleib ihm treu. Er ruft dich beim Namen und wenn er dich beim Namen ruft, dann wird er alles Weitere auch erledigen, was er für dich vorgesehen hat. Es muss nicht jeder predigen bis an die Enden der Erde, aber du wirst es selber spüren, ob du es im Herzen hast. Ich habe das damals in Kevela gespürt, als es dann nur hieß, hier sind einige, die haben die Berufung, das Wort Gottes zu verkünden bis an die Enden der Erde. In einer Zeit hat mich dieses Wort getroffen, als ich kaum die deutsche Predigt hinkriegte. Und ich habe gespürt, wie es durch die Tränen aus mir herausschoss und ich habe gespürt, lieber Gott, wenn das wahr ist und wenn du mich meinst, hier bin ich. Was anderes müssen wir Jesus nicht sagen. Du wirst es spüren, wohin deine Liebe dich drängt. Und auf einmal setzt Gott Möglichkeiten in dir frei, von denen du nicht mal geträumt hättest. Und das ist die Botschaft, die ich Ihnen geben möchte, meine Erfahrung mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Dann war noch was anderes. Im Jahr 2000 war ich in Indien und habe dort eine Fahrt mitgemacht. Ein zweites Mal war ich da in Indien, also im Jahr 2000, im November 2000, mit einer Gruppe von 40 Personen. Da waren wir auch bei einem Mann, der angeblich prophetisch begnadet ist. Und der schrieb mir also auf einen Zettel auf Englisch auf, dass er spürt, der kannte mich auch nicht, dass er spürt, dass ich für die Evangelisation berufen bin, auch bis an die Enden der Erde, hieß es da wieder. Und der Bischof wird mich freistellen. Nein, nein, sagt er, nein. Nee, im Moment noch nicht. Nee, mittelfristig auch nicht. Es wird eine längere Zeit dauern und dann fällt das auf einmal aus heiterem Himmel und niemand im Bistum wird dagegen sprechen. Diesen Zettel habe ich 14 Jahre unter meinem Kopfkissen gehabt. 14 Jahre. Und dann, einige Wochen bevor sich dann etwas verändert hatte, kam meine Haushälterin und sagt dann: Pastor Meier, Sie haben da einen Zettel unterm Kopfkissen liegen, seit so vielen Jahren jetzt schon, der ist ganz zerfleddert, sollen wir den nicht wegschmeißen? Ich sage, um Gottes Willen, nicht den Zettel wegwerfen. Ja, sagte, ich weiß ja nicht, was draufsteht, aber wenn er so wichtig ist, gut, dann legen wir da wieder hin. Da habe ich gesagt, ja, ich lese Ihnen vor, was draufsteht. Habe ihr vorgelesen, dass da also steht, dass ich zur Evangelisation bis an die Enden der Erde berufen bin und dass der Bischof mich eines Tages freistellen wird. Und ihre Antwort war nur, na, wenn Sie immer noch dran glauben. Ich habe gesagt, aber selbstverständlich. So, 14 Tage später kam ein Anruf aus heiterem Himmel. Der Weihbischof rief mich an und sagte, du, wir hatten heute Dienstbesprechung und Personalkonferenz und da ist dein Name gefallen. Der Bischof hat gesagt, der Pastor Meier kann das mit den Exerzitien, also soll er freigestellt werden für die Exerzitien. 60% Freistellung. Das Gespräch ging also relativ schnell zu Ende. Ich konnte es kaum fassen. Hab dann nach der Hausdame gerufen und habe gesagt, kommen Sie schnell, hören Sie mal zu, was hier passiert ist. Und dann hat sie sich hingesetzt und hat gesagt, ich traue meinen Ohren nicht. Gerade 14 Tage vorher hatte sie gesagt, sollen wir den Zettel nicht wegwerfen, nachdem dieser Zettel 14 Jahre da gelegen hat unterm Kopfkissen. Wir müssen den Verheißungen Gottes trauen. Und wenn du spürst, dass das in deinem Herzen Wahrheit ist, dann zweifel nicht und halt das Gott einfach hin. Ich erzähle Ihnen hier keine Märchen, sondern ich erzähle Ihnen meine ganz eigene Erfahrung, die ich habe mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes verkündigen zu wollen, zu wissen, dass du zum Priester berufen wirst, aber so schüchtern bist, dass du dein Wort überhaupt nicht machen kannst. Wie soll das gehen? Gott weiß die Antwort. Also die Gabe, das Wort Gottes verkünden zu können, hat auch wirklich etwas damit zu tun, dass Gott selber derjenige ist, der in dir und durch dich spricht. Das Wort Gottes, das in Jesus Fleisch geworden ist, das will in dir Wohnung nehmen. Es will sich in dir verkörpern. Und wenn es dann so weit lebendig geworden ist in dir, dann wird es seinen Weg rausfinden, so wie der alte Spiritual damals sagte. Was in dir ist, wird seinen Weg rausfinden. So wie die Apostel im Abendmahlsaal, die mit ihrer Verzweiflung so weit heruntergekommen waren, dass sie an den Punkt kamen, dass sie sagten, wir können nicht länger schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Ganz egal, was jetzt mit uns passiert. Die äußere Bedrohungssituation hat sich überhaupt nicht verändert. Aber sie selbst waren mittlerweile so voll von dieser Wirklichkeit Gottes und von diesem Wort Gottes, dass sie in ihnen sich einfach verkörpern wollte. Es drängte sie einfach hinaus. Und als sie dann losgezogen sind in alle Richtungen, man muss sich vorstellen, 12 Männer, die in unterschiedliche Richtungen laufen, um eine ganze Welt zu verwandeln. Welche Aussicht auf Erfolg hätte das? Die Aussicht ist nicht besonders groß, wie man sich ausrechnen kann. Hätten die Apostel darauf geachtet, welche Gefahren da auf sie lauern, welche Ablehnung sie erfahren würden, welche Satanismen oder Götzenkulte sie da erleben würden, womit sie sich infizieren könnten oder was weiß ich, was ihnen alles dazustoßen könnte. Wenn sie darüber nachgedacht hätten, wären sie zu Hause geblieben. Sie sind an den Punkt gekommen, dass sie gesagt haben, wir stehen mit dem Rücken an der Wand. Point Zero meines Lebens ist angekommen. Lieber Gott, entweder es stimmt oder es Bluff. Ich setze alles auf diese eine Karte. Und sie machen die Erfahrung, Gott steht zu seinem Wort. Und wenn sie tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie über Nattern treten, es wird ihnen nicht schaden. Aber die Stunde, wann sie nach Hause gehen, bestimmt Gott und nicht irgendeine andere Macht dieser Welt. Also an den Punkt zu kommen, dass wir in unserem Glauben einfach so angefüllt sind, auch wenn die äußere Wirklichkeit oder die eigene Wirklichkeit so anders ist. Hör nicht auf zu glauben, dass Gott Wunder tut. Und wenn er will, mit dir und durch dich und an dir. Also nicht aufhören zu glauben. Und dann nimmt dein Leben plötzlich eine ganz andere Geschichte. So wie ich die Geschichten gehört habe von Bekannten, die mir erzählt haben. Eine Frau erzählte mir, dass sie Knochentuberkulose hatte im Schienbein. Und der Arzt hatte schon gesagt, wir müssen ihnen das Bein amputieren. Das geht nicht anders. Wir müssen also eine schwere Operation vornehmen. Und am Abend vor der Operation kam er, guckte sich die Wunde an und sagte, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Und diese Person hat in der Nacht ihr Leben Gott übergeben. Und siehe da, am nächsten Tag kam der Arzt und guckte sich das Ganze nochmal an und sagte, du lieber Gott, was ist mit ihrem Bein passiert? Da ist nichts mehr. Wir müssen nicht operieren. Und dann hat diese Person verstanden, lieber Gott, ich weiß, was du mir sagen willst. Du heilst mein Bein und jetzt willst du, dass ich für dich gehe. Also es greift beides ineinander. Es muss eine Sehnsucht in dir sein, für Jesus zu leben und mit ihm zu leben. Und diese Sehnsucht wird dich über dich selbst hinausführen und du wirst es spüren. Und Gott wird das eine oder andere Zeichen geben oder sogar, wenn es sein muss, Wunder. Und je knackiger das Wunder ist, um es mal so zu formulieren, umso deutlicher ist sein Wort an dich. Kind Gottes, jetzt geh für mich. Du konntest vorher nicht sprechen, jetzt mach den Mund auf für mich. Sprich nur noch für mich. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich nichts lieber tue als das, mit Menschen über den Glauben sprechen, in diesen Vorträgen Zeugnis zu geben über das, was Gott tut. Und dieses Motto für diese Exerzitien habe ich auch nicht ausgesucht, sondern ich bete und schlage die Bibel auf. Und dann kam dieses Wort, ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. Oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Also dieses Vermitteln geistlicher Gaben, das ist so unglaublich wichtig und dass wir daran glauben, dass selbst wenn du ein guter Redner bist, wenn du überall dein Wort machen kannst, aber wenn du für Christus sprechen willst, musst du Christus in dir haben und er muss es sein, der deine Begabung zu einem Charisma macht oder eine nicht vorhandene Begabung plötzlich zu einem Charisma macht. Je weniger du kannst und das Wunder Gottes erlebst, desto mehr glaubst du, wie lebendig er ist und desto weniger wirst du dir noch vorreden lassen, dass du dich geirrt hast. Liebe Skeptiker, die Sie vielleicht jetzt auch zuhören, wenn Sie nicht glauben, dass Gott Wunder tut, dann kann ich Ihnen etliche Menschen erzählen und dann wenden Sie sich an mich, ich werde es Ihnen sagen und dann gehen Sie hin und erklären Sie den Leuten, dass sie sich geirrt haben. Gott tut seine Wunder und er tut seine Zeichen und auch diese Zeichen und Wunder, die Gott tut, sind Zeichen seiner Gnade. Das sind Gnadengaben und Gnadengaben werden daraus hervorwachsen. Und wenn du vielleicht da sitzt und hast irgendein Bedenken für die Evangelisation mehr zu tun, dass du sagst, nee, ich kann wirklich nicht gut sprechen, vielleicht ist es auch nicht dein Charisma, sprechen zu sollen, aber dann verkörpere das Wort Gottes auf andere Weise. Durch ein liebevolles Willkommen, dass du dich überschlägst mit der Gastfreundschaft, dass Menschen zu dir kommen und sagen, es ist immer so wohltuend, bei dir zu sein. Und in kleinem Kreis wirst du deine Erfahrungen sagen können. Oder vielleicht bekommst du die Gabe der Gebetstiefe. Dann bete mit den Menschen, dann lehre sie wirklich beten in tiefem Vertrauen, dass Gott schon alles weiß und dass er dich führt, wie es für dich notwendig ist. Wir werden in diesen Tagen noch Möglichkeit haben, über weitere Gnadengaben zu sprechen. Das Wort Gottes, das in Jesus Christus Fleisch geworden ist und das es vermittelt wurde durch die Heilige Schrift, das muss ins Wort. Wort muss verkündigt werden. Beten wir also miteinander darum, dass Gott vielen Menschen das Herz und den Mund öffnet, damit das Wort wirklich lebendig und glaubwürdig und spannend vermittelt wird. Denn nichts ist schlimmer als ein Glaube, bei dem die Menschen einschlafen. Eine langweilige Botschaft hat noch nie jemanden begeistert. Wenn du weißt, was du sagen willst, dann wirst du auch die Worte finden, ob in deiner Sprache oder in einer fremden Sprache. Und du wirst dich wundern, wie plötzlich die Dinge zur Verfügung stehen. Wenn du eine Botschaft hast, wird sie auch den Weg rausfinden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Wort des Vaters bist, dass du dieses Wort für uns bist, dass wir dich anschauen dürfen in deiner Barmherzigkeit und Liebe, dass wir an dir erkennen können, wie das Wort gesprochen werden muss und wie es eben dem Willen und der Liebe des Vaters entspricht, das segnende Wort, das stärker ist als der Fluch, und das betende Wort, das stärker ist als Hass und Ablehnung. Herr, gib uns diese Worte ein, die deine Liebe verkörpern und deine Barmherzigkeit spürbar werden lassen, damit es einen Durchbruch gibt für eine Erneuerung des Glaubens. Hilf, dass die Menschen an unserem Verhalten und an unserem Leben, an unserem Reden erkennen können, wovon wir begeistert sind. Herr, gieße deinen Geist wie Feuer in unsere Herzen und öffne uns den stummen Mund zu deinem Lob, dir zur Ehre und den Menschen zum Heil. Amen.
Nummer 295 im Jubilate Deo. 295.
Ja, du regier in mir. Ein herzliches Dankeschön an die Musikgruppe um Ines Schröder und Claudia Silberhorn aus der Studiokapelle in Balderschwang. Wir hörten zuvor den zweiten Vortrag vom Pfarrer Peter Meyer zu den Radioexerzitien, die diese Woche stattfinden. Ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet, so hieß es. Gerade im zweiten Vortrag ging es darum, Gott ist das Wort. Während beim ersten Vortrag heute Vormittag die Thematik aufgesprochen wurde, Gott ist Geist. Das Ganze können Sie natürlich im Abendprogramm um 23 Uhr noch einmal hören, beziehungsweise für unsere Frühaufsteher um 5 Uhr morgens. Wer das Ganze noch einmal nachhören will, es wird wieder eine CD-Box aufgelegt. Das heißt, Sie können unter dem CD-Dienst der Telefonnummer 08328 921 120 diese Radioexerzitien bereits jetzt bestellen. Sie werden dann in den kommenden Wochen ausgeliefert. Wer es etwas früher haben will, gibt es über das Internet das sogenannte Podcast. Ab morgen können Sie die ersten Vorträge dort schon nachhören, herunterladen oder auch ja, für sich in Gebrauch nehmen. In 5 Minuten geht es hier weiter mit dem Barmherzigkeitsrosenkranz. Mein Name ist Peter Kiesel. Wir werden uns heute Abend wieder hören um 19 Uhr. Bin ich mit dabei, wenn hier die Gebetsstunde mit dem Rosenkranz abgerundet wird an diesem Tag bei diesen Exerzitien. Ein herzliches Pfergott dabei aus einem sonnigen Balderschwang.